ARD Sounds.
Krankenkassenreform. Welche Belastungen auf Kassenpatienten zukommen könnten?
Ladesäulen für Elektroautos an Mehrfamilienhäusern. Der Bund will die jetzt fördern.
Und Pommes-Salz und Rührei-Mix. Sind Gewürzmischungen ihren Preis wirklich wert?
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Guten Morgen, heute starten nochmal Moritz Zachow und Julia Barth mit euch in den Tag. Es ist Mittwoch, der 15. April.
Moin, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Viele von euch, die uns hören, hören uns ja über Spotify. Aber vielleicht ist die App ARD Sounds ja auch was für euch. Das ist die neue Heimat für Podcasts und Radio der ARD. Die ist richtig schick geworden, muss ich sagen. Deswegen die Empfehlung, schaut da gerne mal rein, die ist auch kostenlos.
Gestern haben wir an dieser Stelle darüber gesprochen, wie die Bundesregierung uns entlasten will. Heute geht es darum, wo es für uns teurer werden könnte. Versicherte der gesetzlichen Krankenkassen müssen sich auf höhere Kosten einstellen. Ist nicht so schön, aber unvermeidbar, sagt nicht nur die Bundesregierung, sondern auch Experten sind der Meinung.
Unser Gesundheitssystem hier in Deutschland ist nämlich eins der teuersten, das es so gibt. Dafür aber längst nicht das Beste. Und wenn alles einfach so weiterlaufen würde, dann, sagen Experten, würden wohl schon nächstes Jahr 15 Milliarden Euro fehlen, um das alles noch zu finanzieren. Und damit unsere Krankenkassenbeiträge nicht komplett explodieren, soll das System umgebaut werden.
Dazu hat eine Kommission vor kurzem mehrere Vorschläge gemacht. Mehr als 60 waren das insgesamt. Und gestern hat Gesundheitsministerin Nina Wagen von der CDU gesagt, was sie davon umsetzen will. Und ein paar davon, die greifen wir uns jetzt mal raus.
Erstmal zu dem, was sich für uns als Versicherte ändern wird, wenn es alles so kommt, wie die Ministerin das plant. Medikamente zum Beispiel, die sollen teurer werden. Die Zuzahlung soll nämlich auf bis zu 15 Euro pro Packung steigen. Bisher zahlen wir da maximal 10 Euro dazu.
Vor bestimmten Operationen sollen Patientinnen und Patienten dazu verpflichtet werden, eine Zweitmeinung einzuholen. Das hatte die Kommission zum Beispiel für Knie-OPs vorgeschlagen, weil sie gesagt hat, viele davon braucht es im Zweifel gar nicht. Das kriegt man auch mit einer Physiotherapie hin. Und das spart dann eben Geld. Für Patienten kann das natürlich auch besser sein, ist aber eben nochmal ein zusätzlicher Arztbesuch.
Aber man spart sich vielleicht die OP, ist ja vielleicht auch gar nicht verkehrt. Homöopathie soll aus dem Leistungskatalog der Krankenkassen gestrichen werden. Es gibt also dann kein Geld mehr für alternative Behandlungsmethoden. In Zukunft sollen nur noch Gesundheitsmaßnahmen finanziert werden, die einen nachweisbaren Nutzen haben. Und auf der Kippe steht auch das Hautkrebs-Screening, wenn es dafür keinen medizinischen Anlass gibt.
Und noch ein Punkt, der viele betreffen dürfte, die kostenlose Mitversicherung von Ehepartnern. Die soll es in Zukunft nur noch in Ausnahmefällen geben. Der oder die Mitversicherte sollen in der Regel dann zumindest 3,5% des beitragspflichtigen Einkommens zahlen müssen. Das soll nicht gelten für Eltern von Kindern unter 7 Jahren, für Leute, die Angehörige pflegen oder für Menschen im Rentenalter.
Das sind alles Punkte, wo wir als Versicherte ran müssten. Es soll aber nicht nur bei uns gespart werden, sondern auch Ärzte, Krankenhäuser, die Pharmaindustrie und auch die Krankenkassen müssen mitmachen. In Zukunft sollen die Kassen für die ärztliche Versorgung, Kliniken und Medikamente nur noch so viel ausgeben dürfen, wie sie einnehmen. Das kann dann zum Beispiel bedeuten, dass die Honorare für Ärzte nicht so stark steigen sollen und dass Pharmahersteller den Kassen höhere Rabatte geben müssen. Alle ihre Vorschläge zusammen, sagt Nina Wagen, würden im kommenden Jahr dann 20 Milliarden Euro einsparen.
Also, alle kriegen ein bisschen weniger vom Kuchen ab, damit die Krankenkassenbeiträge stabil bleiben können. So ist die Idee. Wenn nämlich die Lohnnebenkosten immer weiter steigen, dann hätten nicht nur die Arbeitnehmer weniger netto vom Brutto, sondern das wäre auch schlecht für die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Die müssen ja auch einen Anteil zahlen. Und das ist auch alles erstmal unstrittig, dass da überhaupt was getan werden muss. Das Ding ist nur, dass wir es gerade im Gesundheitsbereich mit vielen sehr mächtigen oder mindestens mal sehr lauten Interessensgruppen zu tun haben. Und einige davon haben sich auch schon zu Wort gemeldet.
Zum Beispiel die Patientenvertreter und Sozialverbände. Die haben zum Teil schon in den vergangenen Tagen gesagt, die Geldlücke bei den Krankenkassen jetzt über höhere Zuzahlungen und weniger Leistung für Patienten zu schließen, das ist keine gute Idee. Geht doch mal lieber an die Bürokratie ran oder die zum Teil sehr hohen Vergütungen für Ärzte.
Die Pharmaindustrie, die sagt, wenn wir die Medikamente billiger abgeben müssen, dann würde das die Firmen zu stark belasten.
Und Ärztevertreter haben schon vor ein paar Wochen, als die Kommission ihre Vorschläge gemacht hat, gewarnt, dass da Millionen Termine wegfallen könnten, wenn bei der Vergütung der Ärzte gespart wird.
Da muss die Gesundheitsministerin also mit viel Gegenwind rechnen in den nächsten Wochen, und zwar von allen Seiten. Und deshalb ist es längst auch noch nicht ausgemacht, ob die Pläne so durchkommen, wie sie das gerne hätte. Bis Ende April will sie sich dafür auf jeden Fall das Go ihrer Ministerkollegen in der Bundesregierung holen. Und bis zur Sommerpause soll das Ganze dann im Bundestag und Bundesrat fertig diskutiert und abgestimmt sein.
Unsere Kurznachrichten.
Heute feiert die Lufthansa ihr 100-jähriges Bestehen. Erstmal Glückwunsch dazu. Allerdings in einer Woche, in der besonders viele Lufthansa-Maschinen am Boden bleiben. Für heute und morgen hat die Gewerkschaft UFO die Flugbegleiter zum Streik aufgerufen. Morgen und Freitag sollen nochmal die Pilotinnen und Piloten streiken. Bei Lufthansa und Lufthansa Cityline an beiden Tagen. Morgen auch bei Eurowings. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit hat eine Schlichtung vorgeschlagen, durch die die Streiks abgewendet werden könnten. Die Lufthansa hat sich offen dafür gezeigt.
Der Fall Ulmen Fernandez wird wohl nicht in Spanien verhandelt, auch wenn die Schauspielerin Colleen Fernandez ihren Ex-Mann Christian Ulmen dort angezeigt hatte. Eine Richterin in Spanien hat den Fall an deutsche Gerichte verwiesen. Sie hat das damit begründet, dass sich die angezeigten Vorfälle offenbar überwiegend in Deutschland abgespielt haben oder auf Deutsch im Internet veröffentlicht wurden. Fernandez wirft Ulmen unter anderem vor, Fake-Profile in ihrem Namen erstellt und darüber pornografische Darstellungen verbreitet zu haben. Für Ulmen gilt die Unschuldsvermutung.
Und die deutschen Fußballerinnen haben in Nürnberg mit 5:1 Österreich weggefegt. Ui. Damit hat die Nationalmannschaft auch ihr drittes Spiel in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Brasilien nächstes Jahr gewonnen. Und schon am Samstag spielt Deutschland das Rückspiel in der WM-Qualifikation gegen Österreich. Bei diesem Thema hier bin ich ja direkt hellhörig geworden, weil es mich nämlich auch eben selbst betrifft. Der Bund fördert Elektroladesäulen für E-Autos an Mehrfamilienhäusern. Da habe ich sofort gedacht, ja mega, dass ich zu Hause keine Lademöglichkeit hatte, war für mich nämlich bisher auch ein wichtiger Grund gegen ein Elektroauto. Das Problem ist nur, meine Nachbarn und ich werden von der Förderung nicht profitieren, denn Voraussetzung ist, dass zu einem Mehrfamilienhaus Parkplätze gehören. Ja, und die haben wir nicht in der Großstadt Hannover. Ne? Und so geht's ja vielen, die in der Großstadt leben.
Absolut, ich habe auch keine. Tja, und damit werden natürlich auch schon eine Menge Menschen von dieser Förderung ausgeschlossen. Solche Förderungen kommen ja ganz oft auch mit relativ komplizierten Vorgaben. Hier ist das zum Beispiel so, es müssen mindestens 6 Stellplätze elektrifiziert werden oder aber mindestens 20% der vorhandenen Stellplätze eines Mehrfamilienhauses. Also wenn es 10 Parkplätze gibt, müssten dann eben mindestens 2 elektrifiziert werden.
Das ist schon mal ein Dämpfer für viele, aber wer diese Voraussetzung erfüllt, kann ab heute eben online einen Antrag stellen, um vom Förderprogramm zu profitieren. Der Bund gibt dann pro Ladepunkt, pro Wallbox, so heißen die ja, bis zu 2000 Euro dazu. Allerdings nur solange der Vorrat reicht. Bis November steht 500 Millionen Euro bereit.
Das Verkehrsministerium hat auf jeden Fall mitgeteilt, dass die Anträge sofort bearbeitet werden. Und zwar die, die von Privatleuten gestellt werden, die Wohnungen vermieten. Genauso wie die Anträge von kleinen und mittleren Unternehmen und auch von Wohnungseigentümergemeinschaften. Größere Wohnungsbaugesellschaften und Immobilienunternehmen kriegen das nicht alle. Da entscheidet der Bund erst noch, wer den Zuschlag bekommt.
Der Gedanke hinter dem Förderprogramm ist ja ganz klar. Der Bund will den Anteil der E-Autos in Deutschland erhöhen, auch um seine Klimaziele zu erreichen. Aber sind Ladesäulen an Mehrfamilienhäusern wirklich Anreiz genug, um sich ein E-Auto zu kaufen? Das haben wir bei Menschen in Baden-Württemberg nachgefragt.
Ich habe im Moment ein Dieselfahrzeug und ich würde auf ein E-Fahrzeug umsteigen, wenn ich eine bessere Möglichkeit hätte zum Laden.
Das allein wäre kein Grund, aber natürlich wäre eine E-Station im Haus noch ein zusätzliches Bonbon, ganz klar.
Was dagegen spricht, natürlich erstmal der hohe Preis, aber das Zweite ist auch, man muss ja auch gucken, wo kommt der Strom her.
Tja, so oder so, der Strom sollte aus erneuerbaren Energien kommen, denn sonst gibt es keine Förderung.
Ihr merkt also, da gibt es noch viele Wenns und Abers, damit der Bund auch tatsächlich Geld für so eine E-Ladesäule an einem Mehrfamilienhaus gibt. Deswegen gibt es auch Kritik daran. Ein Anreiz zum E-Autokauf wäre ja gerade für Menschen mit wenig Einkommen sinnvoll. Aber wenn die nicht in einem größeren Mehrfamilienhaus leben, wo eben die Parkplätze dabei sind, dann werden die auch nicht berücksichtigt. So heißt es vom Fraunhofer-Institut.
Außerdem haben es kleinere Eigentümergemeinschaften schwer, genug Eigentümer zu finden, die so eine E-Ladesäule dann mitfinanzieren wollen. Da müssen ja alle zustimmen. Und das kritisiert der Verbraucherzentrale Bundesverband.
Experten schätzen deswegen, dass von den knapp 9 Millionen Parkplätzen an Mehrfamilienhäusern am Ende nur circa so 5-6% wirklich eine geförderte E-Ladesäule bekommen. Ob die Bundesregierung so ihren Klimazielen näher kommt, das bleibt auf jeden Fall fraglich.
Grundsätzlich hat Verkehrsminister Patrick Schnieder ja schon erkannt, dass es Nachholbedarf gibt bei E-Ladesäulen an Mehrfamilienhäusern, aber wie in meinem Fall werden da eben viele ausgeschlossen.
Es gibt aber auch welche, die sich freuen über diese Förderung. Der Verband der Immobilienverwalter Deutschland zum Beispiel, der findet es gut, dass die Förderanträge jetzt gestellt werden können, nämlich ohne, dass eine Eigentümergemeinschaft vorher erstmal aufwendig den Ausbau beschließen muss. Das macht es ja zumindest etwas unkomplizierter.
Jetzt gehen wir gedanklich rüber in die Küche und an dich direkt mal die Frage, Hand aufs Herz, wie sieht denn dein Gewürzregal aus?
Oh, ich habe so eine ganze Gewürzschublade, die sehr fancy aussieht, aber ehrlicherweise selten benutzt wird, weil ich meistens tatsächlich mit Salz und Pfeffer auskomme.
Okay, der Rest ist dann nur Deko oder was?
Ja, so ein bisschen. Ab und an wird man Muskatnuss gerieben.
Oh, das ist aber schon nicht schlecht. Naja, es gibt ja total viele Leute, die sich von diesen schicken, bunten Werbeaufstellern im Supermarkt inspirieren lassen und sich dann diese ganzen teuren, fertigen Gewürzmischungen aufgereiht in die Küche stellen. Die sehen ja meist richtig gut aus. Da gibt es mittlerweile alles, ich habe mal nachgeguckt, also vom Rührei-Mix über Pommes-Salz bis hin zu Mischungen für speziell Ofengemüse, Hackfleisch oder auch die Gewürzmischung mit dem sehr interessanten Namen Omas Liebling.
Wow, nee, also sowas habe ich alles nicht. Bei mir gibt es das einzeln, Oregano zum Beispiel, Paprika edelsüß oder auch Kräuter der Provence. Zimt habe ich da noch rumstehen. Aber Omas Liebling, frage ich mich so ein bisschen, was soll das sein?
Ja, gute Frage, weiß ich auch nicht. Bin ich nur neulich dran vorbeigelaufen, deswegen habe ich es mir gemerkt. Diese ausgefallenen Mischungen sind dann teilweise auch richtig teuer. Da werden bis zu 20 Euro für verlangt.
Ja, Wahnsinn, ne? Wenn man sich da nicht auskennt, weiß man auch gar nicht, ob so eine Mischung wirklich den Preis wert ist. Mhm. Deswegen hier mal eine kleine Übersicht. Gewürze oder Gewürzmischungen müssen zu 100% aus Gewürzen bestehen. Das klingt vielleicht erstmal logisch, aber es gibt noch sowas wie die Gewürzzubereitung und die darf böse gesagt gestreckt sein. Die muss nämlich nur zu mindestens 60% Gewürze beinhalten und Gewürzsalz nur zu mindestens 15%.
Da hilft dann wirklich nur genau draufschauen, was da auf der Verpackung steht. Denn wenn da Gewürzsalz draufsteht, ob man sich den Preis wirklich leisten will, muss man überlegen. Denn je mehr Salz da drin ist, desto günstiger ist das Produkt eigentlich. Das erklärt uns Gewürzhändler Christian Ganser.
Je höher der Anteil an Salz, desto günstiger sind die Zutaten im Einkauf. Ein Gewürz wie Pfeffer oder Muskatnuss kostet das 100- bis 200-fache von Meersalz im Einkauf.
Ja, das findet man bei Frau Barth in der Gewürzschublade, ne? Das teure Muskatnuss. Ja, das war als kleiner Tipp. Also Salz sehr günstig, wozu ihr greift, das bleibt natürlich euch überlassen.
Jetzt hatten wir Gewürzsalz und Gewürzmischungen. Da waren ja schon ein paar Begriffe dabei. Dann gibt's aber noch einen Begriff, nämlich die Würzmischung. Die besteht hauptsächlich aus Salz und Zucker und die darf auch künstliche Aromen und Geschmacksverstärker enthalten.
Es ist auch nicht immer alles so toll, was da so drin ist. Tester haben im Auftrag des Norddeutschen Rundfunks mehrere dieser Mischungen für Fisch- und Fleischgerichte untersucht. Und dabei haben sie dann festgestellt, dass in 5 von 6 Produkten Pestizidrückstände gefunden wurden. Also Spuren von Pflanzenschutzmitteln sind das.
Ja, das ist so aus der Rubrik Dinge, die man nicht unbedingt im Essen haben möchte.
Ja,
aber die entsprechenden Hersteller, die wurden angeschrieben und sie haben zurückgemeldet, dass da nichts Gesundheitsgefährdendes dran sei. Alles im grünen Bereich. Und ja, man muss sagen, tatsächlich halten sie sich auch an die Vorgaben, die es in Deutschland und in der EU gibt.
Tristan Jorde von der Verbraucherzentrale Hamburg sieht das trotzdem kritisch. Er ist zuständig für Produktsicherheit.
Die sind natürlich im Einzelfall gar nicht so dramatisch, aber in der Summenbelastung ist das doch immer wieder eine Hintergrundbelastung, der wir uns aussetzen, von der müssen wir wegkommen.
Ja, es ist also am Ende gar nicht so einfach, als Hobbyköchin oder Koch zu erkennen, welche Gewürzmischung, Gewürzzubereitung oder auch Würzmischung da eine gute Qualität hat oder auch nicht. Angucken und riechen hilft auf jeden Fall, empfiehlt der Gewürzhändler Christian Ganser.
Also eine tolle Gewürzmischung erkennt man schon beim Öffnen. Sie muss kräftige Farben haben, die Gewürze müssen sauber sein und im Idealfall schon unzerstoßen und grob gut riechen.
Ach, da habe ich direkt Kreuzkümmel in der Nase. Das riecht ja immer so gut, finde ich. Sieht auch schön aus. Ja, das Problem ist natürlich nur, um das zu testen, muss ich das Gewürz erstmal kaufen. Ich bin natürlich auch nochmal zu meinem Gewürzregal gelaufen und da ist mir noch eine kleine Dose aufgefallen, die ich schon seit Jahren habe. Die habe ich auch noch nie genutzt, hat den tollen Namen Magic Spices. Oh. Da habe ich mich gefragt, ob ich die überhaupt noch nutzen kann.
Kannst du grundsätzlich schon. Da war ich mit Blick auf meine zum Teil gefühlt schon fast volljährigen Gewürze ein bisschen erleichtert. In der Regel werden getrocknete Gewürze nämlich nicht schlecht. Es kann aber gut sein, dass sie dann eben nicht mehr so intensiv schmecken, also ihren Zweck nicht mehr so wirklich erfüllen. Gewürze verlieren mit der Zeit nämlich ihr Aroma. Dafür ist das Haltbarkeitsdatum dann doch ein ganz guter Indikator. Und ganze Gewürze sind oft länger gut als gemahlene.
Weißt du, was in Zukunft vielleicht auch würziger werden könnte?
Oh, ich fürchte, es kommt ein schlechter Wortwitz.
Nein, ist kein Witz, ist wirklich kein Witz. Also die Deiche bei mir an der Nordseeküste, die könnten würziger werden, denn bei einem Forschungsprojekt in Budjadingen hat die Uni Hannover herausgefunden, dass es für den Deichschutz sinnvoller ist, Kräuter dahin zu pflanzen und keine Gräser.
Das ist ja mega spannend. Und das liegt woran? Halten die Deiche dann besser, wenn eine Sturmflut kommt oder was?
Ja, also wirklich. Die Studie der Uni hat gezeigt, dass Kräuterpflanzen mit ihrem tiefen Wurzelsystem einfach viel besser Feuchtigkeit speichern können. Und das könnte dann vor allem, ist ja auch irgendwie logisch, in einem trockenen Sommer hilfreich für den Deich sein.
Könnte man sich beim nächsten Nordseeurlaub vielleicht fast so fühlen, als wäre man irgendwo am Mittelmeer. Irgendwie so mit Rosmarin, Thymian. Was dann so ein ganz leichter, ja, Mittelmeerduft über den Deich an der Nordsee weht.
Ist wahrscheinlich ein bisschen weit hergeholt, aber die Wunschvorstellung ist auf jeden Fall schön. Mit dem Gedanken entlassen wir euch. Wir verabschieden uns für heute. Ich darf euch dann morgen nochmal begrüßen, dieses Mal aber dann mit Sebastian an meiner Seite.
Ganz tschüss, genau. Julia. Und ich sage ja tschüss Moritz und ich sage bis bald.
Tschüss.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.